Also wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du mit mir aufschlagen aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, da wo der Apostel Johannes, der von Jesus selbst berufen worden ist, wo der schreibt, wie das so in der Zukunft weiterlaufen wird. Also ich lese das vor und wenn du willst, kannst du das gerne mitlesen. Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigend zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Der sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Greuel befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatte, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren. Und redete zu mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Der brachte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallener Jaspis. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und 12 Tore. Und an den 12 Toren 12 Engel, und an die Namen geschrieben waren, nämlich die Namen der 12 Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt bildete ein Viereck. Und ihre Länge war so groß wie auch ihre Breite. Und sie maße der Stadt, und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und Breite und Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hatte. Und der Baustoff der Mauer war Jaspis. Und die Mauer war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein in Jaspis, der zweite in Saphir, der dritte in Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und ein Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen. Durch die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen. Und die Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie tragen. Und sie wird niemals jemanden in sich hineinlassen, der verunreinigt ist oder jemanden, der Gräuel oder Lüge verübt hat, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also, soweit der Bibeltext und behaltet den weiter im Auge. Erst einmal aber noch ein anderer Gedanke. Ich vermute, euch allen wird das so gehen. Wir denken ab und zu mal an die Zukunft. Das ist dann häufiger ein Blick so die Zukunft über den heutigen Tag. Also, was machen wir heute? Wenn der Gottesdienst vorbei ist, was könnten wir am Nachmittag tun, am Abend tun? Ist das Wetter gut für einen Spaziergang oder lieber einen Film anzuschauen? Dann gibt es die etwas weitere Zukunft, vielleicht die nächste Woche. Was wird da sein? Oder manche denken vielleicht auch schon ans nächste Jahr. Und manche denken dann noch weiter. Was weiß ich, in 5 Jahren werde ich in Rente gehen oder in 3 Jahren bin ich mit meinem Studium fertig oder in 2 Jahren werde ich heiraten. Also da gibt es auch die etwas weitere Perspektive. Und diese Perspektiven, die wir haben, die können ja bei uns zweierlei auslösen. Manchmal ist es nämlich so, dass wenn wir in die Zukunft schauen, dann bereitet uns das Unbehagen. Dann haben wir Angst. Irgendwie sind wir verunsichert. Besonders wenn Dinge auf uns zukommen oder wir denken, dass Dinge auf uns zukommen, die nicht ganz so schön sind, die uns besonders herausfordern. Was weiß ich, also vielleicht kannst du es dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel in Detmold ein Restaurant besitzen würdest. Ich vermute, dann würdest du in die Zukunft eher etwas trübe schauen. Wirst du denken, boah, schon so viele Monate das Restaurant geschlossen, kein Geld, ich muss immer noch bezahlen, ich weiß nicht mehr, wovon ich leben soll. Vielleicht auch, wenn du im Tourismus arbeitest, geht es dir ganz ähnlich. Vielleicht auch, wenn du krank bist und Angst hast, dich mit Corona anzustecken. Vielleicht denkst du dann auch, boah, wie werde ich das die nächsten Monate alles noch überleben? Wie wird das mit der Wirtschaft in Deutschland sein? Wie wird das mit der Politik in Deutschland sein? Wie kann ich das aushalten, wenn ich alleine zu Hause sitze und so wenig Kontakte habe? Auch das wird der eine oder andere denken. Oder der ein oder andere hat auch in der Vergangenheit schwere Krankheiten diagnostiziert bekommen. Und manchmal ist die Hoffnung, hoffentlich werde ich das gut überleben. Manchmal sind dann aber auch die Gedanken, ja, vielleicht werde ich es eben gar nicht so gut überleben. Vielleicht bleibt die Krankheit bis zu meinem Lebensende. Vielleicht führt die Krankheit sogar zu meinem Tod. Also es gibt immer wieder Dinge, die uns niederdrücken. Wenn wir daran denken, dann werden wir nur fertig. Wir können nicht gut schlafen. Wir bekommen Kopfschmerzen darüber oder wir fallen in Depressionen oder was weiß ich. Die ganze Lebenskraft wird uns ausgesaugt, wenn wir an solche Sachen denken. Manchmal sind es vielleicht auch die besonderen Herausforderungen. Ich muss neu in einem Job sein und ich muss mich in diesem Job bewähren und hoffentlich klappt das gut. Oder ich fange einen Studiengang an. Hoffentlich werde ich das alles schaffen, was da von mir erwartet wird. Auch solche Sachen. Und dann gibt es den Blick in die Zukunft, der uns Mut gibt, der uns Kraft gibt, der uns Freude gibt. Also wahrscheinlich in normalen Jahren, da ist das dann für manche der Blick in den Urlaub. Boah, das ist doch toll, endlich mal eine Pause von der Arbeit, irgendwo an die Sonne fahren, in die Berge fahren, ans Meer fahren, irgendetwas erleben, neue Leute sehen, Neues erfahren. Das ist für viele motivierend und manchen hilft diese Motivation, um so über so manche Monate der Arbeit hinweg und der Stresses hinweg zu sagen, durchzuhalten. Ich schaffe das noch. Bei manchen ist es vielleicht der Blick auf irgendeinen neuen Job, auf den du dich freust. Du denkst, endlich mal ein Job, der mir richtig Spaß macht. Oder beim anderen ist es so, ich freue mich endlich aus meiner kleinen Wohnung raus. Ich habe ein Haus gekauft. Für meine Familie. Und wenn das erstmal so weit ist, und dann merkst du, innerlich fängst du an zu träumen, du malst dir den Garten aus mit Sonnenschein und Springbrunnen oder Swimmingpool oder was weiß ich, und denkst du, boah, super, hoffentlich kommt das bald. Oder vielleicht, dass du dann denkst so, ja, wenn ich jetzt bald heiraten kann, so lange sehne ich mich schon nach einem Partner und irgendwann wird es so weit sein, die Hochzeit ist schon geplant. Ja gut, jetzt bei Corona ein bisschen schwierig, nicht? Aber lassen wir Corona da mal weg. Aber du freust dich auf die Hochzeit und dafür lebst du, da engagierst du dich, das motiviert dich. Oder vielleicht manche, die jetzt schon so Großeltern sind, die sagen sich, boah, ich freue mich auf die Geburt meines ersten Enkelkinds oder meines zweiten, dritten oder wie wir heute Morgen schon gehabt haben, meines 90. Ja gut, so viele haben nicht alle, aber ja, ich freue mich darauf. Und das ist so, das kann uns motivieren. Das heißt, der Blick in die Zukunft, das ist nicht nur irgendwelche Träumerei, das beeinflusst ja unser Leben hier und jetzt auch schon. Und die Bibel ist nicht blind dafür. Sie sagt uns, denk an die Zukunft. Und zwar an die Zukunft heute und in der nächsten Woche und im nächsten Jahr. Aber hab manchmal auch den Blick noch darüber hinaus, noch weiter. Wie wird denn deine endgültige Zukunft und die große Zukunft sein? Warum? Weil die uns manchmal motivieren kann. Und wenn wir mal daran denken, den Text, den ich gerade gelesen habe, der ist ja von Johannes, dem Jünger Jesu, geschrieben worden. Wahrscheinlich so etwas nach dem Jahr 90 nach Christus. In dieser Zeit gab es im Römischen Reich schon Christenverfolgung. Das heißt, die Christen, an die das geschrieben ist, die Christen, die das lesen, die leben in einem Römischen Reich, wo nicht alles lieb und nett ist, wo es keine Religionsfreiheit gibt, sondern wo Christen unterdrückt werden, wo es ihnen schlecht geht. Und die meisten der Christen gehörten dazu noch zur armen Bevölkerung. Und in diesem Ganzen, dann sagt Gott auch noch, ja, jetzt darfst du nicht mal so ganz deinen Spaß haben, sondern du musst auch noch verzichten, andere zu belügen und andere zu betrügen und zu viel betrinken sollst du dich auch nicht. Ja, hey, was ist denn jetzt im Leben überhaupt noch schön? Und da ist der Blick des Johannes, der hier vermittelt, hey, denk daran, das ist ja nicht das Ende. Wenn du nur schaust, was heute gerade passiert oder morgen passiert, ja, dann kannst du manchmal frustriert sein, aber schau auf das weitere Ziel. Und manchmal brauchen wir das, weil dann können Sachen erdrückend sein. Vielleicht empfindet das ja jemand auch gerade in dieser Zeit mit diesem Corona. Wenn du jeden Tag liest, wie viele Leute da infiziert sind und wie viele gestorben sind und was es für neue Maßnahmen gibt, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Selbst wenn du denkst, okay, das ist sinnvoll, dann trotzdem kannst du erdrückt werden davon. Ich darf hier nicht mehr verreisen, ich darf nicht mehr da einkaufen, ich darf nicht mehr das, ich darf nicht mehr treffen. Boah, das kann ziemlich erdrückend sein. Und das, was es manchmal braucht, und dafür will Gott uns den Blick öffnen, dass wir etwas weiter schauen, über das hinaus, was uns Medien im Augenblick sagen oder was unsere eigenen Gefühle uns sagen, darüber hinaus, damit wir Kraft und Energie und eine Perspektive bekommen, die uns weiterführt, auch in einer gegenwärtigen, möglicherweise schwierigen Situation. Und das ist das, was der Johannes dort tut. Also er nimmt die Leute mit an die Hand in einer Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich und zeigt euch, schau mal darauf, was Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Und das ist nicht nur Träumerei, das ist Realität. Wenn wir die Offenbarung jetzt durchlesen würden, so von vorne nach hinten, da steht ja eine ganze Menge drüber drin, was Gott für die Zukunft angekündigt hat, dann würden wir merken, hier sind wir schon ziemlich am Ende der Offenbarung, ziemlich am Ende von dem, was Gott geplant hat. So einige Andeutungen sind ja in dem Buch mit drin. Dann wird unter anderem gesagt, und dann kam einer der Engel, der die sieben Schalen hatte. Und er zeigte ihm dann die himmlische Stadt Jerusalem. Wenn wir da ein bisschen zurückblättern würden, dann würden wir feststellen, diese sieben Schalen, das ist nicht Schalen voll Obst und Schalen voll Kuchen oder so. Nein, diese Schalen, das waren Gerichtsschalen. Die werden symbolisch ausgeschüttet und dann kommt ganz viel Leiden über die Welt. Also das, was vorher gewesen war, viel Leiden. Das ist das, was die Bibel uns ja auch beschreibt als Trübsalzeit. Naja, also nicht unbedingt das, auf das wir uns freuen. Aber das liegt ja zu diesem Zeitpunkt schon zurück. Das ist ja nicht mehr da. Und da ist dieser Engel, der spricht. Und jetzt ist die Sache ganz anders. Jetzt sind wir in einer Situation, in der vieles total anders ist. Das merken wir ja, wenn wir die Beschreibung dieser Stadt oder des Lebens in der Stadt uns genauer vor Augen führen. Da merken wir, das ist ja ganz anders als das, wie wir unser Leben führen. Hier sind auch nicht mehr alle Menschen dabei. Da wird ja gesagt, in die Stadt hinein kommen nur die Leute, die durchgehalten haben, die an Jesus festgehalten haben, die zu ihm gehören, die, von denen er sagt, du bist mein Sohn. Die Leute sind dabei. Da steht ja, die Ehebrecher, die Mörder, die Lügner, die Unzüchtigen, die Zauberer, die sind nicht mehr da. Da wird gesagt, die sind zu diesem Zeitpunkt schon mit dem Teufel in dem feurigen See. Das ist alles schon passiert. Das heißt, die Leute, die hier angesprochen werden, sind die Leute, die zu Jesus gehören, die an ihm festgehalten haben. Aber auch die haben hier ein ziemlich anderes Leben. Das wird uns ja nebenher erwähnt. Vielleicht ist euch das so ein bisschen am Rande aufgefallen. Dann wird da zum Beispiel gesagt, und es wird keine Nacht mehr sein. Da steht ja auch, es wird keine Sonne mehr geben, keinen Mond mehr geben. Ja, deshalb, wenn die Erde sich dreht oder falls es die Erde in der Form überhaupt noch gibt, denn da steht ja, die erste Erde ist vergangen und der erste Himmel ist vergangen. Also irgendwie wird es auf der Erde auch ganz anders sein und neu geschaffen sein. Aber ganz offensichtlich wird gesagt, keine Nacht mehr. Jetzt könnte mancher vielleicht sagen, boah, das finde ich aber schade. Gerade in der Nacht zocke ich so gerne, vielleicht. Oder der andere wird sagen, ja, gerade in der Nacht schlafe ich so gerne. Manchen macht ja auch Schlafen Spaß, ab und zu, ne? So zumindestens. Kein Schlafen mehr. Ja gut, vielleicht kann man auch am Tag schlafen. Rollos runterlassen oder so im himmlischen Jerusalem. Ja, ich weiß nicht, ob das noch nötig ist, aber das Leben wird vollkommen anders sein. Vielleicht haben wir gar keine Erschöpfungserscheinungen mehr. Und mit Nacht wird ja häufig auch verglichen, naja, gut, in der Nacht, da laufen auch manche Dinge, die nicht im Sinne Gottes sind. Das, was das Licht des Tages scheut, so wie man das sagt, was ja häufiger, und tatsächlich sagen uns ja auch Kriminalisten, dass in der Nacht eben eher Einbrüche stattfinden, in der Nacht eher Überfälle stattfinden, in der Nacht eher manche schlechte Sachen stattfinden. Das wird alles nicht mehr sein. Also ist die Frage, vielleicht brauchen wir auch gar kein Schlafzimmer mehr, weil wenn es keine Nacht mehr gibt, wofür Schlafzimmer? Ja, manche würden jetzt vielleicht sagen, naja, gut, so als Ehepaar mal so zusammenschlafen, Schlafzimmer, ja, das gibt es ja auch nicht mehr. Oh, schade, nicht? Ja, denn Jesus sagt doch, im himmlischen Jerusalem wird es nicht mehr geben, Mann noch Frau. Das ist ja die Frage, wo er gefragt wird, ja, wie wird das denn sein? Eine Frau, die den Mann geheiratet hat, der ist gestorben, den geheiratet hat, der ist gestorben, den geheiratet hat, der ist gestorben. Und dann sagt Jesus, ja, am Ende wird sie gar keinen von denen haben, weil es im Himmel keine Ehe mehr gibt. Also wenn ihr gerne verheiratet seid oder gerade in einer Phase seid, in der ihr gerne verheiratet seid, dann denkt ihr, oh, das ist ja schade. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr es dann, wenn es soweit ist, das nicht mehr als schade empfinden werdet, weil es soll ja reine Freude sein im Himmelreich. Irgendwie, wir stehen allen Menschen besonders nahe, nicht mehr nur einem Menschen ganz einzigartig und exklusiv. Also auch das wird anders sein. Wir werden auch nicht mehr altern. Also das heißt, wer von euch manches Mal dann in den Spiegel schaut und sich denkt, oh, auch schon wieder älter geworden. Oder mancher braucht nicht mal in den Spiegel zu schauen, sondern merkt das schon morgens beim Aufstehen, dass er dann merkt, boah, tut mir weh hier irgendwas, nicht? Und Medikamente nehmen. Das wird alles nicht mehr sein. Denn hier steht ja ganz deutlich, es wird kein Leid mehr sein. Es wird kein Geschrei mehr sein. Es wird kein Tod mehr sein. Also auch kein Alter. Wir werden nicht mehr krank. Kein Corona im Himmel. Aber auch kein Krebs und keine Pest und keine Herz-Kreislauf-Erkrankung und keine Diabetes und was weiß ich noch alles für Leiden hier auf der Erde, alles weg. Das ist ein total anderes Leben. Auch das brauchen wir alles nicht mehr. Dieses ganze Leiden, was weiß ich, zum Leiden gehören ja Zahnschmerzen zum Beispiel, oder Rückenschmerzen. Oder wenn einer den anderen quält oder mobbt, das wird es dann nicht mehr geben. In dem Zusammenhang wird es auch keine Medikamente, keine Pharmaindustrie, keine Krankenhäuser, keine Kriege, keine Polizei mehr geben, all die Sachen fallen weg, weil die haben hier alle mit Tod und Ungerechtigkeit und Quälerei und Krankheit und so weiter zu tun. Ganz viele von diesen Dingen, die heute unser Leben gestalten, sind dann alle weg. So lesen wir hier in diesem Text. Ein total anderes Leben. Wir werden auch mit Menschen vieler verschiedener Kulturen zusammenleben. Da steht ja im himmlischen Jerusalem, aus allen Nationen kommen die zusammen, die Jesus gedient haben. Das heißt, du wirst dich nicht mehr definieren als Deutscher oder als Türke oder als Italiener oder als Russe oder als Araber oder sonst wer, sondern wir gehören alle zusammen. Da spielt alles gar keine Rolle mehr, sozusagen ein himmlisches Multikulti. Alles zusammen dort, wir loben alle Jesus, wir gehören alle zu ihm, denn Jesus ist ja derjenige, auf den wir dort warten. Da, wo uns im Neuen Testament gesagt wird, wir als Gemeinde sind die Braut, okay, hier in der Geschichte wird dann noch gesagt, Jerusalem ist die Braut, dann wird gesagt, Jesus ist der Bräutigam. Da steht ja in der Geschichte, Jesus ist das Lamm, das leuchtet. Da, wo irgendwie wird es auch so sein, Jesus leuchtet. Komisch irgendwie, nicht? Weil ich stelle mir Jesus hier eher so als Mann vor, als Mann aus dem Orient, so vor 2000 Jahren, weil das war er ja irdisch gesehen auch. Aber hier wird Jesus total anders auftreten. Er wird leuchten und da steht, er wird so stark leuchten, dass wir, um sehen zu können, nicht mal mehr eine Lampe brauchen. Keine Taschenlampe, keine Sonne, kein Mond, sonst alles. Er wird so leuchten und trotzdem können wir ihn sehen und trotzdem haben wir Gemeinschaft mit ihm. Irgendwie seltsam, nicht? Jesus ist da. Da steht dann ja auch, der auf dem Thron sitzt. Und der auf dem Thron sitzt, lesen wir in dem Text, der sagt, ich werde euch das lebendige Wasser geben. Und Bibelleser erinnern sich sofort, ob Johannes 4, da ist doch Jesus mit der Samariterin am Brunnen und da sagt er doch ganz genau dasselbe. Da sagt er, ich werde dir lebendiges Wasser geben und wenn du davon trinkst, dann wirst du nie mehr Durst haben in Ewigkeit. Das ist genau das, was hier drin steht. Und da merken wir, wer sagt das? Das sagt Jesus. Wer sitzt dort auf dem Thron? Das ist Jesus, der dort auf dem Thron sitzt, mitten in der Stadt. Und er leuchtet da irgendwie. Wenn wir uns die Stadt noch etwas näher anschauen, dann muss ich ja sagen, das ist eine vollkommen außergewöhnliche, im Kern unvorstellbare Stadt. Jetzt weiß ich ja nicht, ob ihr Städte mögt oder nicht. Bei mir ist das, naja, mal so, mal so. Also es gibt manche Städte, die mag ich schon, besonders im Urlaub. Manche, also würde ich sagen, naja, gut, dass ich da nicht lebe. Ich sage dir jetzt nicht, welche Städte das sind. Denn wenn du da gerne hinfährst, naja, dann haben wir nachher einen Zwiespalt. Oder wenn du da gar noch hinziehen solltest, nicht, dann würde ich sagen, oh, ah, schade. Ja. Also es gibt manche Städte, naja gut, die gefallen mir, aber manche denken, boah, also hier ist so dreckig oder was weiß ich, oder so teuer oder nichts Schönes da drin. Und so. Aber ja, egal. Aber nehmen wir allein mal die Ausmaße der Stadt. Da steht dann ja 12.000 Stadien. Ich weiß nicht, ob ihr mit Stadien zu Hause rechnet oder mit Ellen, die da auch noch genannt werden. Tun wir in Deutschland meistens nicht. Deshalb der kurze Hinweis, diese 12.000 Stadien sind ungefähr 2.200 Kilometer. Das heißt, diese Stadt ist 2.200 Kilometer lang, 2.200 Kilometer breit und dann steht ja die Höhe auch noch, 2.200 Kilometer hoch. Was ist das für eine Stadt? In Deutschland, naja, die größte Stadt ist Berlin. Berlin, ja, das wäre nicht mal ein Stadtteil von dieser Stadt. Würde uns gar nicht mal auffallen. Also die größte Stadt der Welt mit Metropolregion, also das heißt mit den ganzen Vororten und so weiter, ist momentan Tokio. Könnt ihr im Internet nachschauen. Da sagt man Tokio mit all den Städten ringsherum und Vororten, also was alles so ineinander wächst, sagt man 38 Millionen Menschen. Also ungefähr ein Viertel aller Japaner wohnt in Tokio und Umgebung. Die Kernstadt Tokio hat etwa 10 Millionen. Das sind so 50, 60 Kilometer, wenn du einmal quer durchfährst. Wenn du diese Metropolregion nimmst mit den 38 Millionen, dann hast du ungefähr 150 Kilometer Stadt. 150 Kilometer Stadt. Die größte Stadt der Welt. Immens. Hochhäuser, ein Haus nach dem anderen und so weiter. 150 Kilometer. Jetzt schauen wir uns das himmlische Jerusalem an. 2.200 Kilometer. Boah. 2.200 Kilometer. Unvorstellbar. Also, wenn du in Europa bist, so mal ziemlich nördlich, Stockholm, und dann gehst du ziemlich südlich, Rom, Italien. Das sind gerade mal 2.000 Kilometer, nicht mal 2.200. Da musst du in Italien noch ein bisschen weiter nach unten gehen, also in den Süden gehen. Da müssen wir uns vorstellen, eine Stadt, die so riesig ist, von Stockholm, eine riesige Stadt, runter, und wenn wir jetzt Richtung Atlantik gehen, ja, dann wären wir schon mitten im Atlantik drin. Riesig! Also wenn wir auch rechnen, wie viele Leute da leben könnten, immens viel. Und irgendwie, es wird ja keine Stadt sein mit Umweltverschmutzung, mit Kriminalität, mit was weiß ich so, sondern es wird ja schön sein, das wird uns ja da beschrieben. Riesige Stadt dabei. Naja, mit der Höhe ist das jetzt ein bisschen schwierig. Da steht ja, die Länge, die Breite und die Höhe werden gleich sein. Und jetzt sagen manche, okay, das ist die Beschreibung eines Würfels, kann sein. Allerdings müssen wir sagen, rein geometrisch könnte es beispielsweise auch eine Pyramide sein. Nicht? Dann ist die Höhe auch gleich und so und die geht auch. Wäre auch möglich. Es könnte auch eine Stufenpyramide sein, die ist dann auch hoch, Länge, Breite, alles gleich. Kann auch sein. Also der Johannes sagt nicht, dass es ein Würfel ist und von der Länge, Höhe, Breite gleich könnte es Würfel sein, Pyramide sein, Stufenpyramide sein. Lassen sich auch noch ein paar andere Sachen überlegen, was das sein könnte. Aber jedenfalls, es wird riesig sein, groß sein, herrlich sein. Wenn ihr das beschrieben findet, dann denke ich mir schon, wow, was ist das? Also da haben wir eine Mauer, die ist aus Edelstein, Jaspis. Also normalerweise trägst du so Edelsteine ja, wenn überhaupt, nicht? Also an der Kette oder an einem Ring oder eine Brosche oder sonst irgendwas macht man damit. Aber hier ist eine Mauer von 2000 Kilometern aus Edelstein. Und dann wird ja gesagt, dieser Jaspis ist auch noch durchsichtig. Falls ihr euch mit Edelstein auskennt, dann wisst ihr, Jaspis ist eigentlich nicht durchsichtig. Das heißt, dieser Jaspis des Himmels ist nochmal ganz anders als der Jaspis hier auf der Erde. Ist nicht dasselbe, irgendwie ein ganz anderer. Da wird es riesige Tore geben. Also hier steht ja die Stadtmauer, ist dann so 140 Ellen hoch, das heißt ungefähr so 80 Meter hoch. Und dann werden die Tore mindestens ebenso groß sein und dann hast du da Perlen von 80 Meter Höhe wahrscheinlich, so da drin. Da wird dir gesagt, 12 Tore, nicht? 12 Stämme Israels und so werden da überall reingesetzt, eingeschrieben, Perlen. Hier gibt es manche Ausleger der Vergangenheit, die haben das auch versucht, so ein bisschen symbolisch zu übertragen. Die haben gesagt, Perlen entstehen ja normalerweise bei Muscheln durch Verletzungen. Und dann entsteht was Schönes. Also die Muschel wird ein bisschen verletzt, da kommt ein Sandkorn zum Beispiel rein und dann bildet sich da dieses ganze Material ringsherum und hinterher hast du eine schöne Perle. Und hier sind Perlen und da haben manche gesagt, naja, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, die Christen, die haben ja so viel gelitten über die lange Zeit, wo es Christen auf der Erde gab und vielleicht ist das dieses Leiden, was dann symbolisiert wird in diesen Perlen, die eigentlich entstehen durch Leiden in einer Muschel. Könnte sein, sagt der Johannes nicht ganz deutlich, wäre aber rein theoretisch möglich. Und dann steht da, dann gibt es die Grundsteine der Mauern und der Stadt, 12 auch an der Zahl. Und hier sind die 12 Apostel genannt. Und diese 12 Apostel und diese Steine, also die Apostel sind ja nicht da drin, sondern da steht angeschrieben, Apostel Andreas, Apostel Petrus und so. Also an die werden wir uns auch noch erinnern. Und wie gesagt, da sind es nur 12 Apostel. Es gibt keine weiteren hier. Es sind nur diese 12 Apostel, die darin sind, die, die Jesus selbst ausgesucht hat. Nicht jeder, der sich selbst zum Apostel ernennt, kommt dann auch noch einen kleinen Stein dabei. Nein, es sind nur die 12. Also diese 12 Steine. Und diese 12 Steine werden uns ja noch aufgezählt. Vielleicht ist euch das in Erinnerung. Da wird gesagt, und Amethyst und das und das und das. Also jeder Stein, der riesige Steine müssen das ja sein, wenn diese Steine 12 Grundsteine sind und diese 2200 Kilometer einnehmen sollen. Und dann sind das alles Edelsteine. Und wenn ihr jetzt gute Bibelkenner seid, dann wird euch wahrscheinlich sofort aufgefallen sein, diese Edelsteine sind im Großen und Ganzen die Edelsteine, die der Hohepriester auf seiner Brust tragen sollte. Da merken wir, oh, lauter Zusammenhänge da in der Bibel. Also sind, da finden wir das, hier finden wir das. Ist nicht ganz eins zu eins. Es sind ein paar wenige Edelsteine, die sind anders hier. Und bei dem Hohepriester aber auffällig ist, dass die allermeisten sind genau die Edelsteine, die der Hohepriester tragen sollte. Und dann denken wir wieder, ah, Hohepriester und Tempel und Jesus ist der Hohepriester und überhaupt der Hohepriester, die Symbolik der ganzen Steine und so etwas. Also das sind die Grundsteine. Wir haben jetzt diese riesige Stadt, wir haben die Stadtmauer, wir haben die Tore, wo dann die Namen der 12 Stämme Israels sind und die großen Steine, wo die Apostel drauf sind. Und dann gehen wir durch die Stadt hindurch und dann laufen wir da auf goldenen Straßen. Und dann steht auch, und das Gold ist so rein, dass es durchsichtig ist. Und wieder denken sich einige, also wenn ich jetzt mein Ehering anschaue oder meine Goldbrosche anschaue oder sowas, die ist nicht durchsichtig. Ja, eben rein physikalisch hier auf der Erde ist Gold auch nicht durchsichtig, sondern Gold ist immer, naja, so halt golden, nicht? So ein bisschen gelblich, so leuchtend, wenn es schön poliert ist. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja gut, vielleicht ist das so dünnes Gold, so hauchdünn, dass man durchschauen kann. Wäre möglich, ist aber für eine Straße eher schlecht, denn wenn du über so dünnes Gold drüber läufst, dann zack, sackst du ja dauernd ein. Also wahrscheinlich hat Gott hier neues Gold geschaffen, ganz anderes Gold, was sich auch physikalisch und chemisch anders verhält oder vielleicht auch nur ein Material, was für den Johannes wie Gold aussieht und deshalb vergleicht er es damit und da geht er darüber, aber es muss so prächtig sein, wie er auf der Erde sich Gold vorstellt. Und der normale Mensch damals hat Gold ja höchst selten gesehen, weil die normalen Menschen waren arm und die hatten eben nicht jeden Tag irgendwo Gold rumliegen. Aber hier diese Stadt voll von Pracht, riesengroß, alles von den prächtigsten Materialien, die man sich vorstellen kann. Aber das Zentrum, das ist dann Gott selbst. Er sagt ja auch an der Stelle, es gab in dieser riesigen Stadt keinen Tempel. Andere erinnern sich wahrscheinlich, dass im Neuen Testament vorausgesagt wird, es wird in der Ewigkeit einen ewigen Tempel geben. Und jetzt die Frage, ja, Widerspruch in der Bibel? Einmal Tempel, einmal Nicht-Tempel, was gilt denn jetzt davon? Naja, die Antwort lesen wir ja im Text, da steht nämlich, und Gott ist ihr Tempel. Das ist doch im Grunde genommen auch das, was Jesus in der Diskussion mit der samaritischen Frau sagt, wo sie dann fragen, wo soll man denn anbeten, in Samaria oder in Jerusalem? Und dann sagt er, ja, ihr müsst weder da noch dort anbeten, sondern wenn die Wahrheit kommt, dann werdet ihr Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Überall, jederzeit. Gott ist da, in eurem Herzen. Und so geht es uns als Christen ja auch. Wir als Christen brauchen eben nicht einen Tempel, zu dem wir hinpilgern, weil wir da Gott treffen können. Sondern wir wissen, dass du Gott überall treffen kannst. Da, wo du jetzt zu Hause bist, oder wärest du hier in der Gemeinde, oder wärest du irgendwo in der Stadt oder im Wald spazieren. Du kannst Gott da treffen, wenn dein Herz sich für Gott öffnet. Dann ist er da, dann ist er dazu bereit. Du brauchst nicht einen Ort, du brauchst keinen Kult eines Tempels. Und deshalb wird hier deutlich gesagt, Gott selbst ist der Tempel. Im Neuen Testament wird uns ja gesagt, wir sind auch so eine Art Tempel. Da steht, wir als Christen sind lebendige Steine aufgebaut zum Tempel Gottes. Oder da wird gesagt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist ja auch Gott. Also da wird gesagt, der Tempel, der in der Zukunft im himmlischen Jerusalem sein wird, ist nicht in erster Linie ein prächtiges Gebäude, das wir bestaunen und in dem dann Gott irgendwo auf dem Thron sitzt, sondern das ist eben Gott selbst. Und wir sind ein Teil davon, dieses Tempels. Hier schon auf der Erde als Gemeinde und dann erst recht in der Ewigkeit, wenn wir in diesem himmlischen Jerusalem sind. Also Gott als der Tempel, nicht irgendein Tempelgebäude, was da aufgebaut wird. Und dann steht da, die Leute werden reinkommen und werden rauskommen und von allen Nationen und allen Völkern werden die Leute kommen und es wird eben kein Leid mehr geben, es wird ewig so weitergehen. Also wenn wir uns das schon so ein bisschen vorstellen, und hier werden ja nur die äußeren Bedingungen beschrieben, noch nicht die Details, was wir dabei tun, das steht an anderen Stellen in der Bibel, dann müssen wir sagen, das klingt wirklich attraktiv. So etwas hat keiner von euch bisher je gesehen, selbst wenn ihr noch so viel in der Welt herumgereist seid. Selbst wenn ihr, was weiß ich, die prächtigsten Gebäude gesehen habt, das, was hier beschrieben steht, finden wir nirgends auf der Erde. So viel Reichtum, so viel Pracht, so viel Glanz, so viel Leuchten, so viel Freude. Und dann müssen wir sagen, gerade das, was viele Leute in der Vergangenheit gemeint haben, da gibt es einige so atheistische Dichter, immer wieder, einige haben das gesagt, die haben gesagt, bloß nicht in den Himmel, viel besser in die Hölle, da sind die interessanteren Menschen. Und da merken wir, aus ihrer Perspektive ist das so ein schwacher Trost. Das heißt, sie selbst wollen halt nicht zu Gott und jetzt wollen sie sich damit trösten, naja, also wenigstens sind da noch so ein paar interessante Typen, nicht? Also die ich kenne, was weiß ich, und die sind dann auch in der Hölle. Das ist natürlich ein vollkommenes Missverständnis. Wenn wir nämlich in der Bibel lesen, in der Hölle ist es nicht so, dass man hier weiter feiert wie eigentlich auf der Erde. Denn hier auf der Erde sind ja auch alle Menschen, die Gott nicht zu Gott gehören, die nicht auf ihn hören, die segnet er ja. Wir lesen in der Bibel, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Selbst der Mensch, der vollkommen gottlos lebt auf der Erde, lebt ja gar nicht gottlos, sondern Gott hält ihm am Leben. Gott gibt ihm jeden Tag neu die Möglichkeit zu leben. Wenn das alles abgezogen ist, das ist viel, viel schlimmer als irgendetwas, was wir uns auf der Erde vorstellen können. Die totale Gottabwesenheit ist das größte Leiden in der Hölle. Nicht die Hitze oder was weiß ich, was da sonst noch sein wird, sondern diese totale Gottabwesenheit, unter der Jesus am meisten gelitten hat, als er am Kreuz gewesen war. Und dann sagt ihm, Vater, warum hast du mich verlassen? Das war das Schlimmste, nicht die Schmerzen, weil er rechts und links angenagelt worden war. Und genau das ist es, was Menschen haben werden, wenn sie genau das bekommen, was sie sich immer wieder ausgesucht haben. Denn wie gesagt, auch in der Hölle sind ja nur Freiwillige. Wir lesen in der Bibel, dass Gott jeden Menschen ruft. Im Buch Hiob finden wir das und auch im Neuen Testament finden wir das noch einmal. Gott ruft jeden Menschen, willst du nicht mit mir leben? Willst du nicht umkehren? Willst du nicht auf das hören, was ich dir sage für dein Leben? Und dann gibt es die einen Menschen, die früher oder später sagen, ja, okay, ich lasse mich drauf ein. Ich will ein neues Leben anfangen. Ich will Vergebung meiner Schuld bekommen. Ich will nach deinen Maßstäben leben. Und die anderen sagen, nee, lass mich damit in Ruhe. Ich will meine eigene Sache machen. Und dann sagt Gott nochmal, komm, kehr doch um, verändere dein Leben. Nein, ich will meine eine Sache machen. Und dann sagt Gott am Ende, okay, ich habe dich jetzt 10-mal gefragt und du wolltest immer deine eigene Sache machen, jetzt kannst du sie auch, jetzt ziehe ich mich vollkommen zurück. Und dann bist du halt im hinterletzten Winkel des Universums und da bist du total alleine ohne mich. Und das wird das sein, was in diesem Ort schlimm sein wird. Diese totale Gottabwesenheit, die kein Atheist hier auf der Erde je erlebt hat. Weil er ja immer noch irgendwie in der Hand Gottes ist, weil Gott ihm irgendwie ja immer noch weiterhilft und ihn anspricht. Und die anderen, und ich hoffe, dass wir dann zu denen gehören, die würden in diesem himmlischen Jerusalem sein. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, also wenn man sich das jetzt vorstellen will, kann das in einige Probleme führen. Weil wir können uns dann so denken, also das ist jetzt ewiger Gottesdienst. Also je nachdem, ob man Gottesdienst mag oder nicht, aber vielleicht ewig ist dann auch ziemlich lange dafür. Und, aber vielleicht sollten wir auch sagen, wir können es uns gar nicht vorstellen. Das häufigste Beispiel, was Jesus erwähnt, um die himmlische Herrlichkeit zu beschreiben, ist nicht ewiger Gottesdienst, sondern er sagt, das ist so wie das prächtigste Fest, was sich Menschen überhaupt vorstellen konnten damals, nämlich eine ewige Hochzeitsfeier. Hochzeitsfeier war das größte Fest, was Menschen damals gefeiert haben. Viele haben sich wahnsinnig verschuldet. Man hat tagelang gefeiert mit all dem, was man hatte, was einem Spaß gemacht hat. Und da sagt er so, das wird so sein in der Ewigkeit. Aber natürlich wird es auch nicht wie eine Hochzeitsfeier sein, weil es ja keine Hochzeit in dem Sinne gibt. Aber auch die Gemeinschaft von Jesus und der Gemeinde wird ja als Hochzeitsfeier dann bezeichnen. Also eher so müssen wir uns das vorstellen. Es wird prächtig sein, es wird schön sein. Wir werden auch irgendetwas tun, aber wir werden nicht mehr dasselbe tun wie auf der Erde. Wir werden es auch nicht tun, um mehr Anerkennung zu bekommen oder mehr Geld zu verdienen, sondern wir werden es tun, weil es einfach gut ist und weil es richtig ist und weil es uns Freude macht, weil es Gott Freude macht. Es wird ganz anders laufen als hier auf der Erde. Und das alles, was wir hier gerade gelesen haben und wo ich jetzt so ein paar Worte darüber gesagt habe, in Offenbarung 21, das ist eigentlich das, was Gott uns heute vor Augen stellen will. Das ist das eigentliche Ziel, was du vor Augen hast. Dein eigentliches Ziel am Ende des Lebens ist nicht die Auflösung im Universum, die Verbrennung im Krematorium oder der Grabstein irgendwo auf dem Friedhof. Sondern das Ziel, was Gott uns vor Augen gemalt hat, das ist dieses hier. Die Ankunft im himmlischen Jerusalem, dieser Megastadt und dieser mega schönen Stadt in der ewigen Gegenwart Gottes, wo all die Sachen wegfallen, die uns jetzt Probleme machen. Aber wo wir dann auch nicht im Mittelpunkt stehen. Also es geht jetzt nicht darum, dass dann alle meine Träume und Ziele, endlich bin ich Fußballstar, endlich bin ich der super YouTuber. Nein, Wir spielen da nicht mehr die entscheidende Rolle. Alles ist ja ausgerichtet auf Jesus, weil er der Mittelpunkt der Welt und des Universums ist. Und auch er derjenige ist, der uns Glück und Zufriedenheit gibt. Und zwar dann noch viel, viel mehr als hier auf der Erde. Hier auf der Erde, merken wir, funktioniert das ja nur teilweise, weil wir eben in einer irdischen Welt sind, gekennzeichnet von Sünde und Schuld. Weil wir in einem Körper gefangen sind, der materiell ist, der irdisch ist, sterblich ist, krank wird. Das sind ja ganz viele Sachen. Wir werden dieses Glück und die Zufriedenheit, egal wie fromm wir sind, hier auf der Erde nie in dieser Fülle erleben können, wie wenn wir einen neuen Körper haben in einer neuen Welt, in der direkten Gegenwart Gottes, ohne Krankheit, ohne Sünden, ohne Tod, ohne all das. Aber das ist die Perspektive, die uns ab Offenbarung 21 vor Augen malt. Und die sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Wir sollten über die kleinen Ziele unseres Lebens oder die mittelfristigen Ziele unseres Lebens nie das Letzte aus dem Blick verlieren. So hat Dietrich Bonhoeffer das auch ausgedrückt. Der hat gesagt, nur wer um das Letzte weiß, der kann auch das Vorletzte, nämlich was weiß ich, die Beseitigung des Hungers auf der Welt, die Evangelisierung der Welt, der Kampf gegen Frauenunterdrückung oder was weiß ich, der kann das nur richtig angehen, wer um dieses letzte Ziel weiß. Der andere, der wird früher oder später aufgeben, frustriert, deprimiert werden. Aber dann sagt Dietrich Bonhoeffer vollkommen zu Recht auch, wenn wir uns nur um das Vorletzte kümmern, nämlich nur um mehr Gerechtigkeit auf der Welt, wir werden es nie aus eigener Kraft erreichen. Wir werden dann irgendwann frustriert das Handtuch werfen müssen. Sondern es geht darum, dass auch wer sich ganz darum bemüht, hier auf der Erde das Vorletzte zu verändern, Menschen zu Jesus zu rufen, alten Menschen zu helfen, die alleine irgendwo sind, oder sich um Behinderte zu kümmern oder den Hunger in der dritten Welt zu lösen, wer nur das vor Augen hat, der arbeitet am Ziel vorbei. Es gehört immer beides zusammen. Wir sollen das Vorletzte sehen, deine Aufgabe, die Gott dir gestellt hat. Und die kann heute vielleicht sein, was weiß ich, kümmere dich gut um die Menschen, mit denen du zusammen lebst. Oder bring irgendwas in Ordnung, von dem du weißt, du solltest es schon lange in Ordnung bringen. Oder nimm dir etwas Zeit im Gebet für Gott. Da musst du Gott fragen, was für dich heute dran ist. Und dann musst du Gott auch fragen, was ist für dich denn mittelfristig dran? Was sollst du denn da tun? Dass du dich nicht verstrickst irgendwie nur in so diese irdischen Kleinigkeiten und das große Ziel aus dem Blick verlierst. Aber dann musst du immer wieder dieses große Ziel vor Augen haben, vor dem sich manche Sachen relativieren. Manche Dinge, über die man sich wahnsinnig freuen kann, relativieren sich, wo du plötzlich merkst, hey, also eigentlich, das ist ja super, aber mein Herz dran hängen will ich ja nicht, weil es gibt noch was viel Größeres. Und dieses große Ziel kann uns vor allem auch helfen, wenn wir mit Schwierigkeiten zu tun haben. Wenn uns irgendwas total niederdrückt und fertig macht, dass wir merken, da gibt es aber dieses große Ziel und das ist am Ende. Am Ende da ist was ganz anderes als das, was mich jetzt fertig macht oder niederdrückt. Und das brauchen wir manchmal. Und das kann uns helfen, über die Tagesmeldungen, über den Tageszustand, in dem wir uns befinden, hinauszuschauen. Und so hoffe ich, dass es dir geht, wenn du das hier liest, wenn du das jetzt gehört hast, wenn ich darüber gesprochen habe, dass du dieses große Ziel Gottes vor Augen hast. Und dieses große Ziel Gottes, das gibt uns jetzt so verschiedene Motivationen. Also so ganz konkret, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht darum, was soll ich heute Mittag essen, natürlich nicht. Aber hier würde ich sagen, wenn wir dieses himmlische Jerusalem vor Augen haben, wenn wir dieses große Ziel, was Gott uns vor Augen gestellt hat, da haben, dann sollten wir einerseits sagen, lasst uns darum kämpfen, dass wir dabei sind. Das ist ja was Wichtiges. Hier steht ja auch, wer überwindet, wer treu geblieben ist. Also es geht nicht nur darum, dass man irgendwo ein Ritual mal vollzogen hat, zu sagen hat, okay, ich bin jetzt Mitglied der Gemeinde, Mitgliedsliste stehe ich drin, sicher im Himmel. Oder ich habe eine Taufe. Das ist super, das gehört zum Glauben dazu. Und ich hoffe, dass du irgendwann auch mal dein Leben Jesus gegeben hast, dass du gesagt hast, ich will mit dir leben, vergib du mir meine Schuld. Wir als Christen nennen das ja Bekehrung. Das ist ganz wichtig. Aber die Bibel macht uns auch deutlich, das ist ja nicht der Endpunkt des Glaubens, sondern dann gibt es diese lange Phase dessen, was die Bibel dann Heiligung nennt. Und da steht ja drin, wer daran kämpft, wer da treu ist am Ende, der wird beim himmlischen Jerusalem sein. Deshalb lasst uns darum kämpfen, dass wir alle mit dabei sind. Andere motivieren, nicht aufzugeben, wenn sie mal einen Durchhänger haben. Und selbst motivieren, wenn wir mal einen Durchhänger haben. Das heißt ja nicht, dass wir uns den Himmel verdienen, aber dass Jesus schon will, unser Leben soll hier auf der Erde verändert werden. Und zwar so Stück für Stück, dass wir unsere Perspektive verändern, dass wir unsere Ziele verändern, dass ein Stück weit unser Charakter sich verändert und Gott ähnlicher wird. Das ist das, was er dabei möchte. Und deshalb lasst uns darum kämpfen, dass wir alle mit dabei sind und dass die Leute, die wir kennen in unserer Umgebung, ob Onkel, Tanten, Eltern, Brüder, Schwestern, Nachbarn, Arbeitskollegen, sonst wer, dass die mit dabei sind in der Ewigkeit. Und das ist eine Aktion, da sind wir ständig beschäftigt. Und das kann sein im Beten, das kann sein in dem, rede mal ein bisschen mit Leuten und irgendwas sag ihnen weiter, was Gott dir gerade aufs Herz gelegt hat. Und dann würde ich sagen, als zweites, dann hab Freude darüber. Freude darüber, das Ende wird nicht das Krankenhaus und Altenheim sein, sondern das Ende wird das himmlische Jerusalem sein. Freu dich darüber. Na gut, ist vielleicht schwierig, weil ich kann mich leichter über einen Urlaub freuen, wo ich dann im Internet Fotos davon sehe. Zum Beispiel, das geht leichter. Ich kann mich auch leichter freuen über irgendwas, was ich kenne. Aber diesen Himmel, den kenne ich ja gar nicht so sehr. Deshalb hat uns ja der Johannes das so ein bisschen beschrieben, damit wir so etwas eine Vorstellung davon haben, wie sieht das denn ungefähr aus, was uns da vor Augen steht. Und deshalb freu dich darüber, mal dir das mal aus, so ein bisschen wie ich das jetzt probiert habe, so innerlich vor dem Auge. Stell dir so eine prächtige Stadt vor mit den Toren aus Perlen und den Edelsteinen und den goldenen Straßen oder was weiß ich, was du sonst prächtig findest. Vielleicht denkst du ja für mich, wir müssen noch ein paar Bäume rein. Ja, dann mach ein paar Bäume rein, wird es ganz bestimmt auch geben. An einer anderen Stelle lesen wir davon, es wird Bäume des Lebens geben. Von den Früchten essen kann man dann und so weiter. Also sowas gibt es dann auch. Stell dir das vor und freu dich darüber, wenn du das liest. Also kämpf dabei, du willst dabei sein, ich gebe nicht auf, auch wenn es mal schwierig war, ich will in der Ewigkeit bei Jesus dabei sein. Tu den ersten Schritt, dass du erstmal Christ wirst und deine Schuld los wirst, oder bleib dabei und plan dein Leben auch mit Jesus. Freu dich darüber. Und drittens würde ich sagen, denk daran, wenn du dein Leben planst, dass du dich nicht zu sehr mit den irdischen Dingen aufhältst. Die Versuchung kann bestehen und besonders kann sie bestehen bei uns, die wir in einem reichen Land sind, wo wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben als Leute sonst irgendwo auf der Welt. Da kann es schnell sein, dass wir so sehr uns um die irdischen Sachen kümmern, dass wir uns so sehr darüber freuen, ich habe eine neue Eigentumswohnung, ich habe ein neues Auto, ich habe ein neues Haus, ich habe ein, was weiß ich jetzt, Neues oder Tolles. Und das ist toll, darüber sollen wir uns freuen, da sollen wir sagen, Halleluja, danke Herr Jesus, dass du mich damit beschenkt hast. Aber das darf nie dazu führen, dass uns das irgendwie festhält. Dass uns das bindet, dass uns das ablenkt von unserem eigentlichen Ziel, dem des himmlischen Jerusalem. Da hast du irgendein Apartment, falls wir das noch brauchen. Oder irgendwo wirst du da auch zu Hause sein. Und du wirst nur mit Freunden zu Hause sein, nicht mit Menschen, denen du gleichgültig bist oder die du gleichgültig empfindest. Und deshalb, das sind drei Punkte, nimm sie mit nach Hause, sei hoffentlich dadurch motiviert. Wir wollen kämpfen dafür, dass wir dabei sind und möglichst viele Leute mitnehmen. Und wir wollen uns freuen darüber, dass Gott es gut mit uns meint und dass er uns am Ende an einen Ort bringt, wo all das, was uns hier auf der Erde kaputt macht, weg sein wird. Und wir wollen uns sagen, wir wollen uns nicht binden lassen durch irdische Sachen, die uns gefangen nehmen lassen wollen, wie irgendetwas, was uns hier sehr viel Freude macht oder was uns hier sehr viel Angst macht. Alles das, was uns Angst macht oder was uns auch zu sehr binden will mit irdischer Freude, da sollen wir sagen, super, du bist dabei, Herr Jesus, mit dir wollen wir das auch genießen, aber das Eigentliche, das kommt noch. Amen. Ich möchte mit euch an der Stelle gern noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns realistisch in unserer Situation siehst, die manchmal mit Zweifeln zu tun hat, manchmal mit dem Verstricken in irdische Dinge zu tun hat, manchmal mit Angst zu tun hat, manchmal natürlich auch mit Freude zu tun hat. Du siehst, wo wir da gerade drin sind und was uns Angst macht oder unruhig macht oder Freude gibt. Und du bist mitten dabei. Dankeschön dafür. Aber danke auch ganz besonders, dass du uns an einigen Stellen in der Bibel den Einblick dabei gibst, wie wird es denn in der Zukunft aussehen? Und irgendwie, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, wie dieses himmlische Jerusalem aussieht, ich finde es beeindruckend, wenn ich das lese. Und ich möchte dir danke dafür sagen, dass du uns das zeigst, dass du nicht nur einfach sagst, wartet mal ab, das wird schon gut, sondern dass du uns zumindest ein paar Details davon gibst. Von dieser prächtigen Stadt, die alles übersteigt, was ich je sehen kann und sehen konnte und irgendwie scheint es aber ganz, ganz positiv zu sein. Und vor allen Dingen auch du bist dann ganz nahe und sichtbar und spürbar und die anderen Christen auch. Und daneben her noch diese ganze Umgebung. Danke dafür. Danke dafür, dass das Mut gibt, dass das Perspektive gibt. Danke, dass das hilft, über manche schwierige Situationen im eigenen Leben hinwegzukommen. Hilft uns dabei, diesen Blick immer wieder zu behalten. Den Blick darauf, was du für uns vorbereitet hast, dass der uns hilft, den Blick auf die kürzeren Sachen, die kleineren Sachen, den zu überwinden. Hilf du uns auch dabei, dass wir dranbleiben, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, irgendwo mal etwas religiös gewesen zu sein oder irgendwo uns mal für dich entschieden zu haben. Ich möchte dich bitten, für diejenigen, die das möglicherweise jetzt sehen oder hören, die dich noch nicht kennen, dass sie die Dramatik und auch die Konsequenz deutlich vor Augen bekommen, dass das, wie ich mich hier auf der Erde zu dir stelle, dass das auch Auswirkungen für die Ewigkeit hat und dass du ihnen die Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem, nach der eigentlichen Heimat gibst, die wir bei dir haben und dass sie sich entscheiden, mit dir zu leben, umzukehren, ein neues Leben mit dir zu beginnen. Ich möchte dich bitten für die meiner Geschwister, die jetzt da sehen, die schon mit dir leben, dass du ihnen Kraft gibst, treu zu bleiben, dran zu bleiben, im Glauben zu wachsen, immer wieder neu nach dir zu fragen, auch wenn es zwischendurch mal Entmutigung oder Zweifel oder Frustration gibt, dass sie diese Hoffnung dabei nicht aufgeben. Ich möchte dich für uns alle bitten, dass du uns hilfst, uns nicht zu stark mit den irdischen Dingen zu binden, obwohl die ja manchmal schön sind, auch Geschenke von dir sind. Aber dass wir nicht in erster Linie uns ausstrecken nach dem, was hier auf der Erde Sinn ist oder schön ist, sondern dass wir diesen Blick darüber hinaus behalten. Dass wir uns nicht nur mit dem aufhalten, was wir auf der Erde verändern können, sondern dass du uns Kraft gibst, hier auf der Erde Veränderung zu bewirken, aber mit dem Blick auf die Ewigkeit, da wo du alles anders machen wirst und alles beenden willst, was hier mit Leiden und Not und so weiter sein wird, und zwar mit allen Fingerschnipsen. Du wirst das, wo wir uns endlos abmühen, ganz schnell regeln können. Und darauf freue ich mich. Und gib du uns die Kraft, hier auf der Erde so ein bisschen Veränderung bewirken zu können, aber dabei nicht zu vergessen, dass die große Veränderung und das himmlische Jerusalem, auf das wir uns alle freuen, dass das deine Sache ist und dass du das machen wirst. Amen. Amen.